The Road Jack, der Podcast von Intellica.de.
Ralf Klettke ist CTO Transportation Solutions bei TE Connectivity. Im Interview möchte ich herausarbeiten, wie man beim Zulieferer für Sensor- und Konnektivitätslösungen das Thema autonomes Fahren einordnet. Dabei soll auch der Blick auf die Entwicklung im Bereich der Nutzfahrzeuge nicht zu kurz kommen. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Intellica Podcasts. Bevor wir in das Interview einsteigen, geht hier noch ein ganz besonderer Dank wieder raus an unseren Partner NXP Semiconductors, der die aktuelle Podcast-Staffel möglich macht und unterstützt. Und jetzt Ton ab! Herr Klettke, Sie sind CTO und für mich deshalb ein spannender Gesprächspartner für einen Draufblick. Wo sehen Sie denn gerade den wichtigen Trend im Bereich der neuen Mobilität?
Ja, Herr Stillwase, erstmal schönen guten Tag. Freut mich sehr, dass wir über dieses spannende Thema sprechen. Also wenn ich ehrlich bin, persönlich empfinde ich zurzeit die Mobilitätstrends als Goldgräberstimmung wie im Wilden Westen. Ehrlich gesagt, wenn man nur mal Revue passieren lässt, was gerade auf der letzten CES, der größten Elektronikmesse der Welt in Las Vegas im Januar passiert ist, was dort sichtbar war, gibt einem ein gutes Gefühl für das, was gerade im Mobilitätsmarkt los ist. Wenn man dort sieht, CES auch in diesem Jahr trotz Corona mit über 40.000 Besuchern, 2.300 Ausstellern, dort konnte man sehen, dass die Elektronikmesse, wo früher noch Fernseher in neuester Couleur präsentiert wurden, inzwischen zur Mobilitätsmesse für Automotive und LKW transformiert ist. Und es werden dort mehr Innovationen zur Mobilität präsentiert als selbst auf der IAA in München. Das fand ich erstaunlich. Es gibt das New Normal, also das neue Normal am Markt mit jede Menge technologischen Innovationen, mit disruptiven Technologien, mit einer Geschwindigkeit der Entwicklung, die wir so vorher noch nie kennengelernt haben. Das sind extrem viele neue Spiele am Markt. Wir sehen, dass auch die Verbrennerfahrzeuge komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Wir sehen quasi nur noch elektrische Fahrzeuge mit wirklich spannendem neuen Design. Die sind rein batterieelektrisch oder mit Brennstoffzellen auf Wasserstoffbasis entwickelt worden. Und wenn man ihnen die ganzen Vorhersagen sieht, was die Elektrofahrzeuge angeht, die Vorhersagen wurden alle, selbst die aggressivsten, bei weitem übertroffen. Wir haben jetzt aktuelle Vorhersagen, die sagen, dass die Neufahrzeuge zum Beispiel in Europa das aggressivste Szenario bis 2030 etwa 44% Elektrofahrzeuge vorhersieht. Ich denke, auch das wird noch übertroffen werden. Ja? Und was man auf der Messe, dort auf der CES, sehr gut sehen konnte, ist, dass auch die Elektrofahrzeuge mittlerweile keinen Wunsch mehr offen lassen. Wir reden hier über Reichweiten von über 1000 Kilometer. Wir reden von extrem ansprechendem futuristischen Design, Beschleunigungswerte von 0 auf 100 in 3 Sekunden oder unter 4 Sekunden, 500 PS, 700 PS. Also die Elektromobilität ist hier nachhaltig und gleichzeitig spannend und wird bei den Kunden sehr gut angenommen. Was wir in dem Zusammenhang auch sehen, und das geht wieder zurück auf die Goldgräberstimmung, wir sehen jetzt, dass die ehemaligen Fernsehhersteller, eine Firma Sony, plötzlich auf den Automobilmarkt dringt. Auf der Messe zwei neue Fahrzeuge vorstellt, dort auch ankündigt, eine neue Mobilitätsfirma im Frühjahr 2022 zu gründen. Dann sieht man auch noch, dass Firmen, die wir so üblicherweise gar nicht auf dem Schirm haben, vietnamesische Hersteller mit drei neuen Elektrofahrzeugen auf den Markt kommen, dort damit werben, 10 Jahre Garantie oder auch oder und 200.000 Kilometer zu garantieren. Das ist alles sehr spannend. Oder Firmen, die ich auch vorher noch nie gehört hatte, Edison Future mit einem Pickup-Truck oder einem Lieferfahrzeug, auch mit über 700 Kilometer Reichweite dort am Markt auftaucht. Also sehr dynamisch, sehr lebhaft. Was man auch auf der Messe sehen konnte, war, dass das autonome Fahren dort einiges an Fortschritten zeigt. Also sehr viel im Bereich Level 2+, also wo also die Hände schon nicht mehr am Lenkrad sind und das Fahrzeug quasi die Steuerung übernimmt und beschleunigt, abbremst in bestimmten Nutzungsfällen und wo eben auch die LKWs sehr stark geworden sind, was das autonome Fahren angeht. Und dann sieht man auch noch, dass führende Technologiefirmen plötzlich à la Amazon in das Automobilgeschäft einsteigen. Wir reden da über künstliche Intelligenz, Thema Alexa. wird plötzlich in das digitale Cockpit integriert und Stellantis taucht als Partner von Amazon auf. Das sind spannende Entwicklungen. Es waren auch in bestimmten Bereichen waren Displays zu sehen mit holographischem Design, wo denn der persönliche Avatar als Holographie im Cockpit auftauchte und sich mit einem unterhalten kann. Also, wenn man das zusammenfasst, das elektrische Fahrzeug wird, und das war auf der CES sehr deutlich sichtbar, ein Computer auf Rädern. Und der auf der weltgrößten Elektronikmesse der CES gut aufgehoben ist. Und man merkt, wer sich jetzt nicht innovativ aufstellt, zwei Gänge nach vorne schaltet und schneller wird, der wird Schwierigkeiten haben, an diesem dynamischen Markt zu bestehen.
Und genau da sind wir beim Thema schnell sein. Also die Medien haben das Thema autonomes Fahren in den zurückliegenden Jahren doch ganz schön gehypt. Inzwischen ist es wieder ein bisschen ruhiger und vielleicht auch ein bisschen entspannter geworden im Umgang mit dem Thema. Gleichzeitig bekommt man natürlich da draußen das Gefühl, es könnte alles ein bisschen länger dauern als gedacht. Was meinen Sie, hat die Realität da Verzug oder waren die Enthusiasten einfach ein wenig zu forsch?
Eine wirklich spannende Frage. Ist, glaube ich, auch etwas komplexer zu beantworten. Ich meine, wenn wir mal ein paar Jahre zurückdenken, da gab es einen Riesenhype. Da haben wir, glaube ich, alle gedacht, in ein paar Jahren haben wir Robotaxen, die überall rumfahren, die uns voll autonom von A nach B fahren, wo wir uns gemütlich reinsetzen und im Prinzip das Selbstfahren Schnee von gestern ist. Wenn wir jetzt mal sehen, wie sich das Ganze ausrollen ließ in der Realität, ich glaube, dann haben wir alle feststellen können, dass nicht nur die Technik deutlich komplexer ist, als wir alle gedacht haben, und dass da mehrere massive Barrieren gibt, die es zu überwinden gilt. Ich sag mal, das eine dann ist die Technik. Allwetterfähigkeit fürs autonome Fahren, wenn man sieht, wie die Sensoren bei Starkregen, bei Schnee operieren, speziell im gemischten autonomen, nicht autonomen Verkehr operieren, das ist eine Riesenherausforderung. Dann sehen wir auch die Herausforderung Thema Gesetzgebung. Und nicht zu verachten die Haftung, die damit einhergeht. Dann sehen wir auch die Akzeptanz der Menschen und ein Stück weit auch die Kosten. Ich glaube, wir können das da mal so ein Stückchen reinbewegen in diese Denkmodelle. Wenn wir dann mal von der Technik anfangen, wenn wir jetzt mal in den Mischverkehr reingehen, nur mal die Vorstellung, wir müssen jetzt ein autonomes Fahrzeug in Paris bewegen. So schön durch die Kreisverkehre mit 5 Spuren, wo die Autos kreuz und quer durcheinander fahren, wo dann ein autonomes Fahrzeug mittendrin steht. Das autonome Fahrzeug wird immer auf Sicherheit bedacht sein. Das heißt, das autonome Fahrzeug wird in kritischen Situationen, wenn es geschnitten wird oder wenn jemand unvorhersehbar die Spur wechselt, immer auf Sicherheit gehen, wird bremsen. Also aller Wahrscheinlichkeit nach steht das autonome Fahrzeug in Paris auf dem Champs-Élysées im Kreisverkehr einfach fest und bewegt sich nicht. Die anderen Szenarien, wenn man in Paris sieht, eine Peripherik, wo denn dort die Motorräder mit einer Geschwindigkeit von 100 zwischen den Spuren fahren, wird jedes autonome Fahrzeug zur Verzweiflung bringen und auch dazu bringen, in den Sicherheitsmodus umzuschalten. Also das sind schwierige Szenarien oder auch ein Szenario in Indien. In Indien wird hauptsächlich mit der Hupe kommuniziert und mir ist nicht bewusst, dass das autonome Fahren bislang Kommunikation über Hupe mit in das autonome Fahren eingeschlossen hat. Also man sieht Mischverkehr extrem schwierig und auch wenn man sich vorstellt, testosterongetriebene Fahrer, die es drauf anlegen, autonome Fahrzeuge zu schneiden, die werden immer schneller sein als die autonomen Fahrzeuge. Die autonomen Fahrzeuge werden immer auf Sicherheit gehen, runterbremsen, sich denn entsprechend langsamer und sicherer im Verkehr bewegen. Denn von der Allwetterfähigkeit her, Frage der Sensorik, können wir vielleicht mal später nochmal drüber sprechen. Bezogen auf die Gesetzgebung, auf die Haftung, das sind auch schwierige Themen. Wir sind in Deutschland da relativ gut unterwegs. Also wir hatten 2017 hatten wir das erste Gesetz zum automatisierten Fahren. Dann sind wir jetzt im letzten Jahr, am 28. Juli war das, 2021, ist das Gesetz zum autonomen Fahren, also Stufe 4 rausgekommen, wo wir in Deutschland führend sind und wo hier in festgelegten Betriebsbereichen im öffentlichen Straßenverkehr schon das autonome Fahren freigegeben wurde. Shuttleverkehr von A nach B, Busse auf festgelegter Route oder automatisches Parken. Oder auch so, was die letzte Meile angeht, Güter, Personentransport. Nichtsdestotrotz, auch hier noch die Schwierigkeit, wer trägt am Ende die Haftung? Ja, also die Gesetzgebung ist ein erster wichtiger Schritt. Der nächste Schritt ist, behält der Fahrer die Haftung? Hat der Autohersteller die Haftung? Oder übernimmt die Versicherung die Haftung bei Schadenfällen? Das sind Fragen, wo wir noch einiges an Strecke zurücklegen müssen. Und nichtsdestotrotz ist der nächste Punkt, akzeptieren die Menschen das autonome Fahren? Und auch wenn 70% der Menschen es super spannend finden, dass Technologie einen wertvollen Beitrag zum Alltag leisten kann, sagen 60% der Menschen, dass sie dem autonomen Fahren heute nicht trauen. Ja? Und der nächste Aspekt sind die Kosten. Im Pkw reden wir da über mitunter doch fünfstellige Kosten, die sich nicht jeder leisten kann oder leisten will. Das ist ein Punkt, wo man dann wirklich drüber nachdenken muss, wie viel Sicherheit, wie viel Investition in Sensorik, in Computer und Ähnliches dort relevant ist. Ja, ich denke, ein anderer Aspekt ist auch die Sicherheit. Also da bezogen auf die Sicherheit stellt man auch fest, wenn man die Firmen jetzt analysiert, die zurzeit das autonome Fahren vorantreiben, sieht man zwei Philosophien. Es gibt eine Firmengruppe, die einen rein datenbasierten Ansatz fährt. Das heißt, manuell fahrende Fahrzeuge fahren ca. 70.000 Kilometer unfallfrei und dann passiert ein Unfall. Und wenn jetzt ein Fahrzeug autonom gefahren wird und man schafft statt der 70.000 80 bis 90.000 Kilometer unfallfrei, dann macht man ein Tick in the Box, wie es so schön heißt, und sagt, okay, dieses Fahrzeug ist jetzt bereit, sich im öffentlichen Straßenverkehr zu bewegen. Wenn man dagegen gegen die deutsche Mentalität betrachtet, die deutschen Automobilhersteller, dann ist dieser datenbasierte Ansatz völlig inakzeptabel. Ein statistisch totes Kind ist einfach nicht akzeptabel. Sicherheit geht vor und es werden deutlich höhere Sicherheitsanforderungen gestellt. Also nochmal zurück zu Ihrer Frage, Realität in Verzug oder Enthusiasten zu forsch. Aus unserer Sicht ist es so, die Sicherheit bestimmt die Geschwindigkeit. Also lieber das autonome Fahren langsamer einführen, dafür aber sicher einführen.
Das ist doch mal eine klare Ansage, die kann man doch gut nachvollziehen. Aber auch schön zu wissen, dass man vielleicht nochmal darüber nachdenken muss, ob das autonome Fahren und die Hupe irgendwie noch eine sinnvolle Connection bilden müssen. Das ist doch schon mal ganz spannend. Kommen wir vielleicht noch zu einem Punkt. Viele Leute, die den Podcast hören, kennen das auf jeden Fall schon oder die kennen die Frage meist schon. Wird das autonome Fahren zuerst im Bereich Pkw oder Bereich Cargo-Nutzfahrzeuge in breiter Anwendung Realität?
Na, eine wirklich spannende Frage bezogen auf das Rennen zwischen Pkw und Lkw. Grundsätzlich beschleunigt ja der Pkw schneller als der Lkw, aber lassen Sie uns mal das autonome Fahren sprechen. Beim Pkw, wir haben es vorhin schon leicht angesprochen, was sind denn die Treiber beim Pkw für das autonome Fahren? Ein wesentlicher Treiber ist die automatisierte Sicherheit, also Bremsen in Notsituationen, Spurassistenten und Ähnliches. Und ansonsten ist es der Luxus des autonomen Fahrens. Wenn man hier sieht, im Pkw-Bereich, was ich sehr stark wahrnehme, ist dieser Level 2 Plus. Also wenn man quasi die Hände vom Lenkrad nehmen kann, das Fahrzeug operiert selbstständig, beschleunigt, bremst ab. Auf der Autobahn, das funktioniert schon relativ gut. Man sieht auch dort im Markt etwa 20% Wachstum pro Jahr. Aber wichtig hierbei ist, die Verantwortung bleibt beim Fahrer. Also hier steht die automatisierte Sicherheit im Vordergrund und der Fahrer bleibt in Verantwortung. Wenn ich über das autonome Fahren nachdenke, dann, wenn man das Bezug nimmt auf das Gesetz zum autonomen Fahren vom Juli letzten Jahres, da gibt es bestimmte Bereiche, in denen das gut möglich wäre. Wenn ich mir vorstelle, eine Megacity mit 20 Millionen Einwohnern, hier wäre es sinnvoll, beispielsweise den inneren Bereich einer Megacity zu sperren. Und festzulegen, hier fahren autonome Fahrzeuge. Es gibt dort ein Problem beim Parken. Das heißt, da wäre es gut, wenn man denn vollautonome Fahrzeuge ohne Mischverkehr in der Innenstadt komplett operieren lassen könnte. Das wäre ein Szenario, wo es sehr gut möglich wäre, auch Level 5 Robotaxen wirklich komplett auszurollen. Das wäre heute auch schon technisch problemlos möglich. Autobahnen grundsätzlich in gut definierten Situationen sind eine Möglichkeit zur Einführung, wo man auch über Level 3, Level 4 nachdenken kann. Allerdings auch hier wieder bei schönem Wetter. Also wenn es in Starkregen reingeht, in Schneefall, Spuren schlecht erkennbar sind, ist es nicht so einfach. Man sieht auch, wenn man in einem autonomen Fahrzeug drin sitzt, die Sonne kommt von vorne, dann merkt man die Einschränkung der Kamera. Das Fahrzeug fängt an, bei Geschwindigkeit zu pendeln in der Spur, weil die Sicht nach vorne behindert wird. Ja, das sind dann alles so Situationen, wo man merkt, dass doch noch einiges an technischem Fortschritt möglich ist und auch eine Sensorfusion wichtig ist. Von daher denke ich, Megacities, Autobahnen wäre eine Anwendung. Der nächste Schritt wären dann Landstraßen und Mischverkehr in der Stadt, also so Szenarien wie Paris oder Indien. Das wird noch länger dauern. Ein anderer Punkt ist auch, dass eben die Pkw-Nutzer nicht bereit sind, einen fünfstelligen Betrag für das autonome Fahren zu bezahlen. Also das wird nur in einigen wenigen Anwendungsfällen der Fall sein. Aber in der breiten Masse wird das dauern, bis diese Technologie kostengünstiger und vor allen Dingen sicher wird. Wenn man jetzt über den Lkw-Bereich nachdenkt, das ist auch wieder wichtig zu verstehen, was sind denn die Treiber für das autonome Fahren beim Lkw? Einer der Haupttreiber heute, das sind Amazon und Co. Also es sind Millionen, Zillionen Pakete täglich innerhalb von Stunden oder maximal einem Tag zu versenden. Die Nutzer haben sich daran gewöhnt, dass das wirklich im Stundentakt zugestellt wird. Und die globalen Lieferketten schaffen dies einfach nicht mehr. Also wir haben ja gesehen, allein in UK, was eine Knappheit an Lkw-Fahrern bewirken kann, wie Lieferketten reißen können. Und hier ist der Treiber beim Lkw, bei den Nutzfahrzeugen, das autonome Fahren verspricht 45% Einsparung der Total Cost of Ownership, wie es so schön heißt, also der gesamten Kosten über den Lebenszyklus. Das heißt, damit über diese Einsparung ist eine deutlich höhere Investition möglich in das autonome Fahren bei Nutzfahrzeugen, als bei den PKWs möglich ist. Das heißt, durch das Einsparpotenzial kann ich mir deutlich bessere Sensorik, Software, auch hochleistungsfähigere elektronische Architektur leisten, als das anderweitig möglich wäre. Und man sieht es auch schon, das autonome Fahren Level 4 auf Highways, Autobahnen ist heute schon Realität. Es wurden also dort schon autonome Frachtnetzwerke geschaffen. Die LKWs auf den Highways in USA ist es der Fall, von Phoenix, Arizona bis Orlando, Florida fahren lassen wollen. Da gibt es Logistik-Frachtpartner, die sich mit Technologiepartnern zusammengeschlossen haben. Das geht jetzt zügig los. Also da nochmal Bezug nehmend auf Ihre Frage, auch da wieder, es ist vollkommen egal, wer schneller ist in den Rennen, ob PKW oder LKW. Persönlich bin ich überzeugt, dass die wirtschaftlichen Randbedingungen, die autonome Frachtnetzwerke im Bereich Cargo oder Nutzfahrzeuge ausweisen, einfach schneller sein werden als im PKW-Bereich. Die PKW-Nutzer werden sich zunächst in Masse mit der Level 2 Plus Fähigkeit bezogen auf automatisierte Sicherheit und Fahrerassistenz zufrieden geben.
Und wenn wir jetzt noch ein bisschen auf das Thema Nutzfahrzeuge eingehen, Sie hatten schon so ein bisschen angedeutet, da geht schon einiges. Wie schnell wird das denn jetzt skalieren aus Ihrer Perspektive? Ist das eher jetzt trotzdem eine Geschichte, dass die Testläufe, die in den USA laufen, jetzt noch eine ganze Weile laufen, bevor dann echter kommerzieller Einsatz passiert? Oder ist das schon so, dass man sagt, naja, das kann jetzt bald richtig losgehen und dann skaliert das auch relativ schnell?
Also ich denke, dass hier der wirtschaftliche Faktor eine Rolle spielen wird, aber nichtsdestotrotz ist ein LKW, der auch gerade in den USA mit 65 Meilen pro Stunde so fährt, sehr schnell, sehr schwer und damit auch sehr gefährlich. Von daher wird man sicherstellen, dass dort in den Anwendungen wirklich Schritt für Schritt vorgegangen wird. Also es hat jetzt eine Fahrt gegeben, wo die erste vollautonome Fahrt auf öffentlichen Straßen ohne Sicherheitsfahrer in den USA absolviert wurde. Das war eine Distanz von 80 Meilen von Tucson, Arizona nach Phoenix. Aber da hat es dann auch ein Fahrzeug davor und dahinter noch gegeben, die den Verkehr noch überwacht haben, um einfach das Risiko gering zu halten. Weil ein LKW in hoher Geschwindigkeit hat doch eine erhebliche kinetische Energie, die gefährlich ist. Von daher geht man hier wirklich auch wieder den Weg der Sicherheit, macht möglichst viele Testläufe. In der Regel sind Sicherheitsfahrer mit an Bord. Es werden auch Konzepte mit Platooning erprobt, wo also dann mehrere LKWs in einer Kolonne fahren und wo dann nur noch der erste LKW über einen Fahrer oder Sicherheitsfahrer verfügt. Damit spart man dann schon beim zweiten LKW den Fahrer ein, kann auch drei LKWs in Kolonne fahren lassen. Hier sind auch schon Einsparungen möglich. Wenn ich jetzt nur zwei LKWs mit einem Fahrer im Platoon fahren lasse, werden schon Einsparungen von etwa 10% erwartet. Und wenn die LKWs dann auch nur auf den Autobahnen oder den Highways autonom fahren, reden wir über 20% Einsparung. Und dann die vollautonomen Trucks, das wäre dann die volle Level-4-Fähigkeit, dann reden wir über 45% Einsparung. Das ist denn die Liga, wo es anfängt, wirklich interessant zu werden. Und man merkt, dass dort die Logistikpartner aufgrund der Lieferketten weltweit jetzt auch Druck machen. Da werden schon Bestellungen, allein schon 100 LKWs, habe ich kürzlich gehört, ausgelöst, die dann dieses Thema doch deutlich schneller anlaufen lassen und vermutlich schneller sogar als im PKW-Bereich.
Und dann haben wir ja jetzt natürlich bei diesen Testläufen und bei den Pilotprojekten zumindest in den USA noch überwiegend große Verbrennertrucks am Start. Aber wenn man so nach Europa guckt, dann hat man immer das Gefühl, dass zumindest im Nutzfahrzeugbereich, was vielleicht nicht gleich der 40-Tonner ist, hat man oft das Gefühl, der E-Antrieb ist weit vorne. Ist der quasi so ein bisschen fast schon so ein notwendiges, unterstützendes Element für das autonome Fahren?
Das ist eine spannende Frage, weil der Zusammenhang ist in der Tat vorhanden. Wenn man sich die neuen Fahrzeugkonzepte ansieht und das mit der bisherigen Architektur in den PKWs zum Beispiel vergleicht und ähnlich auch in den LKWs, da haben wir elektronische Architekturen, das sind quasi das Gehirn und die Nervenbahn eines Fahrzeugs und die waren in der Vergangenheit hoch diversifiziert. Wir hatten dort rund 3200 Kabelstränge, 120 bis 150 individuelle elektrische Steuergeräte. Jede einzelne Funktion regeln, jeder Scheinwerfer hat ein eigenes Steuergerät. Und das Ganze war hochgradig diversifiziert und das wird heute umgestellt. Also mit den elektrischen Fahrzeugen nutzt man die Gelegenheit, auch die elektrische Architektur auf eine neue Bandbreite, auf eine neue Basis zu stellen. Also da geht man jetzt her und wird 2 bis 5 Zentralrechner mit höchster Prozessorgeschwindigkeit verbauen. Man wird einen Hochgeschwindigkeitsdatenbus mit aktuell bis zu 25 Gigabit pro Sekunde aufsetzen. Man redet schon auf über 112 Gigabit. Es wird jede Menge an Verkabelung eingespart. Die elektronischen Steuergeräte werden ersetzt, werden virtuell über Software abgebildet. Die Elektrofahrzeuge, die neue Generation, die jetzt kommt, sind wirklich Computer auf Rädern. Das ermöglicht für das autonome Fahren, dass die Rohdaten, und wir reden ja hier über leicht über 50 Sensoren, die bei einem autonomen Fahrzeug verbaut werden. Da reden wir über Laserscanner, über Kameras, über Radar, über Infrarotsensoren, die dort alle Rohdaten zentral zum Zentralrechner speisen müssen. Dann von der künstlichen Intelligenz verarbeitet werden, Szenarienerkennung gemacht werden muss, das Ganze angelernt werden muss, Bildverarbeitung, Objekterkennung. Komplexe Szenarien müssen berechnet werden. Und das bedeutet, dass dieser neue Elektrofahrzeugcomputer auf Rädern, dass der wirklich zum unterstützenden Element für das autonome Fahren wird.
Na, dann fühle ich mich schon mal bestätigt. Das klingt doch schon mal schön. Vielen Dank dafür an der Stelle. Und dann kommen wir jetzt quasi schon zu unserer letzten Frage. Es gibt eine wichtige Diskussion, zumindest in der Öffentlichkeit und in Bezug auf PKWs. Da wird immer wieder diskutiert, ja, wie müssen Computer Vision, LIDAR oder LIDAR und Radar zusammenspielen? Und wie weit geht da Ihr Gedanke auch in Bezug darauf, wie Ihr Unternehmen da sozusagen aufgestellt ist?
Sehr gute Frage. Ich denke, um das Thema richtig zu verstehen und zu durchdringen, müssen wir einfach mal damit starten, wie fahren wir heute ein Auto? Wir haben heute 2 Augen, wir haben ein Gehirn mit mehr oder minder Intelligenzquotient. Wir haben Licht, wir haben Scheibenwischer und damit haben wir eine 24/7 Allwetterfähigkeit bei Tag und Nacht. Wenn wir dieses Szenario jetzt mal übersetzen, was bedeutet das fürs autonome Fahren? Beim autonomen Fahren ersetzen wir die 2 Augen durch Kamera, durch Radar, durch Laserscanner, durch kurzwelliges Infrarot oder Multispektralsensoren. Das Gehirn mit dem mehr oder minder IQ wird durch eine künstliche Intelligenz ersetzt. Und bei der künstlichen Intelligenz, mit der, wenn man heute spricht mit dem Auto, stellt man auch fest, dass da durchaus noch Potenzial nach oben ist. Aber was Bilderkennung angeht, Szenarienverarbeitung, ist die KI heute schon relativ fähig. Dann wird das Ganze kombiniert mit Sensorreinigung, bei einzelnen Fällen, bei einzelnen Herstellern auch mit Lichtunterstützung, weil wir haben inzwischen digitales Licht mit 2,6 Millionen Pixel, wo wir Situationen haben, wenn beispielsweise ein Objekt erkannt wird, es bewegt sich etwas in größerer Entfernung, das Radar hat erkannt, da bewegt sich ein Objekt, dann kann das Radar in der Regel nicht feststellen, um was es sich handelt. Ist es eine Tüte, die über die Straße geweht wird? Ist es ein Ast, der sich im Wind bewegt? Und dann kann man beispielsweise mit einem digitalen Licht genau dieses Objekt anstrahlen und über die Kamera feststellen, um was für ein Objekt es sich handelt. Das heißt, wenn man hier in die Sensorik reingeht, hat jeder Sensor Vor- und Nachteile. Bei der Kamera ist man sehr stark darin, Objekte zu klassifizieren, Spuren zu erkennen, Verkehrszeichen abzulesen, Geschwindigkeitsbegrenzung zu erkennen. Und in dem Moment, in dem es dann stark regnet, Nebel da ist oder Schnee da ist oder die Sonne tief steht, man geblendet wird, auch mit der Kamera, hat die Kamera Probleme. Wenn man das jetzt wieder sieht beim Radar, da ist man sehr stark bei der Bewegungserkennung oder auch bei Regen, Nebel, schwach bei der Spurerkennung, schwach bei der Erkennung von Verkehrszeichen. Und der Laserscanner, das LiDAR, ist stark bei der Detektion von Objekten oder bei schwachem Licht, aber auch wiederum schwach in der Objektklassifizierung, weil die Anzahl der Punkte gerade in größerer Entfernung deutlich runtergeht. Was heißt das eigentlich in Summe? Wenn man da jetzt mal reingeht, wieder vom Menschen angefangen, starte ich mit der Kamera. Wenn die Kamera unterstützt wird durch digitales Licht, vielleicht noch der Scheibenwischer dafür Sorge trägt, dass die Kamera hinter der Windschutzscheibe auch entsprechend gereinigt wird, dann habe ich darüber schon eine relativ hohe Objekterkennung. Ist das gut genug für einen sicheren Betreiben bei Schlechtwetter? Nein. Bei schlechten Sichtverhältnissen? Auch nein. Das heißt, hier kommt als nächstes der Radarsensor ins Spiel. Wenn ich den Radarsensor noch zusätzlich nutze, habe ich auch bei schlechtem Wetter, bei schlechteren Sichtverhältnissen gute Sichtverhältnisse und kann das kombinieren durch Sensorfusion über künstliche Intelligenz mit der Kamera, kann mir noch die digitale Lichtunterstützung holen. Und dann wäre als nächstes möglich, eben den Laserscanner mit einzusetzen oder auch Infrarotsensoren oder was auch spannend ist, ist kurzwelliges Infrarot, das ist Shortwave Infrared, SWIR-Sensoren, die es möglich machen, durch Nebel durchzugucken. Dann ist auch möglich, das wird in der Luftfahrt, in der Raumfahrt teilweise schon eingesetzt, hyperspektral, Multispektralsensoren, die auch nochmal wieder eine höhere Möglichkeit an Durchdringung bei unterschiedlichsten Wetterverhältnissen haben. Das heißt, von der Sensorik her habe ich sehr viel Luft nach oben, aber das bedeutet mit jedem Sensor, den ich dazu schalte, dass mehr an Daten transportiert werden. Und je mehr Daten ich transportiere, desto höhere Verarbeitungsgeschwindigkeiten brauche ich, desto schwieriger ist es, die Echtzeitfähigkeit sicherzustellen. Die Latenzzeiten werden zu groß, das heißt, das Fahrzeug kann dann mitunter nicht schnell genug reagieren. Und was man nicht vergessen darf, die Kosten steigen. Und das hatten wir ja vorhin schon besprochen mal. Im LKW, wenn ich dort einen höheren wirtschaftlichen Vorteil habe, ist es gut möglich, ein größeres Maß an Sensorik, an Computergeschwindigkeit einzubauen, als dass das beim PKW zurzeit möglich ist. Beim PKW spielen die Kosten eine deutliche Rolle und da wird man einen Kompromiss finden müssen. Deswegen auch da nochmal der Trade-off. Wie geht man da voran? Ich glaube, wenn man da nochmal sieht, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, über den wir nochmal reden können, das Thema Mission to Zero, Fatalities, Sicherheit auf unseren Straßen. Auch heute sehen wir, dass jedes Jahr noch 1,3 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen weltweit jährlich sterben. Und wenn ich jetzt hier drüber nachdenke, beim PKW, das automatisierte Level 2 Plus Fahren und auch das autonome Fahren, können die Sicherheit natürlich hier signifikant verbessern. Wenn ich jetzt hierher gehe und sage, ich habe Level 2 Plus Fahrzeuge, die in kritischen Szenarien den Fahrer in Notsituationen unterstützen können, Notbremsung durchführen, Spur halten oder einen einschlafenden Fahrer erkennen, warnen, runterbremsen. Das sind alles Funktionen, die extrem wertvoll sind. Und hier sind die Sensoren in Kombination mit dem Gesamtsystem, mit der neuen Architektur, sind in der Lage, wirklich höhere Sicherheitsstandards auszurollen. LKWs auf Autobahn, wenn der Fahrer eingeschlafen ist, können deutlich sicherer unterwegs sein. Übermüdete, abgelenkte Fahrer werden durch Sensoren oder die künstliche Intelligenz unterstützt oder auch uneinsehbare Bereiche beim Abbiegen von LKWs werden durch Sensoren abgedeckt. Das sind alles Elemente, die dort einen deutlichen Beitrag leisten können. Und ein Aspekt, den haben wir noch nicht gestriffen, das ist das Thema V2X, also Vehicle to Everything. Also Fahrzeug kommuniziert im Prinzip mit Infrastruktur und mit allen anderen Verkehrsteilnehmern. Das ist ein Aspekt, wenn die Objekte untereinander kommunizieren und Position, Geschwindigkeit austauschen, bevor sie überhaupt in Sichtweite sind, dann weiß das jeweilige Fahrzeug, welche anderen Verkehrsteilnehmer unterwegs sind, in welche Richtung sie unterwegs sind. Kollisionen können vermieden werden, der Verkehr könnte deutlich flüssiger sich bewegen. Also von daher denke ich, dass gerade das automatisierte und auch das autonome Fahren einen deutlichen Beitrag zu einer starken Reduktion der Verkehrsunfälle jährlich leisten können. Und dann Bezug nehmend auf Ihre Frage, welchen Beitrag TE diesbezüglich leisten kann. Also TE ist ein weltweiter Technologieführer für fortschrittliche Verbindungs- und Sensorlösungen. Unsere Zielsetzung ist es hier, eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft zu ermöglichen. Und in dem Zusammenhang ermöglichen wir die nachhaltige Elektromobilität und das automatisierte autonome Fahren. Wir ermöglichen höchste Datengeschwindigkeit, Konnektivität mit Ethernet bei heute 25 Gigabit pro Sekunde im Automotive, in anderen Anwendungen sogar schon 112 Gigabit pro Sekunde. Wir ermöglichen es, dass die umfangreichen Daten dieser zahlreichen Sensoren, und das waren ja da schon vorhin dargelegt, über 50 Sensoren, dass die wirklich in Echtzeit mit den Zentralrechnern verbunden werden können und die Daten in Echtzeit verarbeitet werden können. Und das ist extrem wichtig, um einfach die Reaktionszeiten gering zu halten. Also Konnektivität ist dort Dreh- und Angelpunkt. Wir haben bei TE, haben wir allein im Transportation Solutions Segment, haben wir mehr als 6000 Entwickler weltweit. Und hier machen wir es möglich, dass wir einen entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeit, zum autonomen Fahren und auch, wie vorhin schon ausgeführt, Mission to Zero Fatalities, zur Sicherheit im Straßenverkehr gemeinsam mit unseren Kunden leisten können.
Herr Klethke, ganz herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick und auch diesen Überblick. Ist immer wieder schön, wenn man mal jemanden hat, mit dem man so über die ganze Bandbreite sprechen kann. Ganz herzlichen Dank.
War mir ein Vergnügen. Vielen Dank Ihnen auch für die Fragen.
Hack the Road Jack, der Podcast von Intellica.de.